Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich heute meinen geschätzten Kollegen Johannes Weber begrüßen. Moin.
Moin Ben, schön mal wieder hier zu sein. Und ja, ich sitze heute auf dem Platz von Tommy, der wegen Urlaub mal nicht dabei ist.
Liebe Grüße, aber wir sind ja nicht zu zweit hier, sondern wir haben uns noch jemanden an die Seite geholt, der hat ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen. Moin Jonas Dürkner.
Ja, moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja Jonas, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon einmal sind wir durchgegangen. Du warst ja tatsächlich schon in so einigen Podcasts zu Gast, bist ein alter Podcast-Hase, hast du selbst gesagt. Für die, die dich vielleicht noch nicht gehört haben oder gesehen haben, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor.
Ja, moin, Jonas Dürkner haben wir ja schon gesagt gerade. Ich bin gebürtiger Rostocker, 23 Jahre alt, habe meine fußballerische Laufbahn bisher, sag ich mal, die meiste Zeit eigentlich bei Hansa verbracht. Bis zur U15 habe ich hier die Hansa-Jugend durchlaufen, habe dann einen kleinen Abstecher nach Berlin gemacht über Hertha BSC und Alt-Klinike und bin dann letztendlich im Sommer 2024 wieder nach Rostock gekommen. Ja, und jetzt bin ich wieder hier, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei kleine Jungs zu Hause. Ja, also in meinen jungen Jahren schon ziemlich viel abgehakt.
Ja, und heute im OZ-Studio quasi alles erreicht.
Alles erreicht.
Auf jeden Fall. Ja, du hast schon angerissen, dass du gebürtiger Rostocker bist. Wie ist das für dich, im Trikot von Hansa Rostock aufzulaufen? Du hast ja schon immer erzählt, du stehst ja da, hast früher selber auf der Tribüne gestanden und spielst für deinen, glaube ich, auch Herzensverein.
Ja, klar. Also ich glaube, wenn du aus Rostock kommst oder auch aus der Umgebung, MV generell, bist du einfach Hansa-Fan. So. Und wenn du hier die Jugend verbringst und gerade auch Fußball spielst bei Hansa, dann ist dein Traum einfach Profi zu werden hier in dem Verein. Und hat dann auch über Umwege ja geklappt. Habe ich ja schon gesagt, dass ich dann auch in Berlin war eine Zeit. Ja, ist für mich einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und das versuche ich jeden Tag zu genießen.
Ja, du bist ja aufgewachsen in Bargeshagen, ist ja dicht dran an Rostock. Obotrieb Bargeshagen, ich glaube, du bist da sowas wie eine Legende, wenn man überlegt, wenn man guckt, welche Spieler da so im Verein gespielt haben, was aus denen geworden ist. Ganz interessant, habe ich nicht gewusst. Diesmal hat Johannes den klugen Zettel gemacht, den Tommy sonst übernimmt. Dein zweiter Name lautet ja Michel. Ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht bewusst. Spielt dein Zweitname eine Rolle in deinem Alltag oder wird der so in den Teppich gekehrt?
Nee, also im Alltag schon. Meine Frau nennt mich oft Michael oder Micha, einfach macht sich einfach einen Spaß draus. Nee, aber sonst werde ich eigentlich, Rufname ist Jonas. Michel werde ich selten gerufen. Meine Eltern haben damals gesagt, ey, das ist ein schöner Name, den wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Aber viel Berührung habe ich damit jetzt eigentlich nicht.
Ja, viel Berührung hattest du allerdings mit der alten Dame, mit Hertha. Du hast ja schon gesagt, warst jetzt nicht durchgängig beim FC Hansa, sondern hast einen Abstecher gemacht von 2017 bis 2022 in den Nachwuchs von Hertha BSC und in die U23. Und da hast du ja auch was Dolles erlebt, denn am 22. Mai 2021, da war es soweit und der Trainer Paul Dardai, hast du deinen ersten und bislang noch einzigen Bundesliga-Einsatz gefeiert bei der Hertha gegen die TSG Hoffenheim. Nimm uns mal mit, wie war das?
Ja, das war unglaublich, war schon ein einzigartiges Gefühl, weil das ja dann schon das ist, worauf du so ewig hinarbeitest, die ganze Jugend lang. Und ja, es war schon verrückt, so in einem Bundesliga-Stadion, zwei Bundesliga-Vereine da auflaufen zu dürfen. Es war leider zur Corona-Zeit, wo dann ohne Fans gespielt wurde. Das war ein bisschen ärgerlich im Nachhinein. Aber trotzdem habe ich sehr genossen. Das war damals sogar das Spiel, wo ich für Sami Khedira eingewechselt wurde. Der hatte da sein Abschlussspiel. Und das ist natürlich schon eine große Ehre, wenn man dann so sein Debüt feiern darf.
Der Blick zurück.
Ja, wie du zur Hertha gekommen bist, darauf gehen wir, glaube ich, nachher nochmal ein. Wir würden jetzt gleich mal auch zum aktuellen Geschehen springen. Ihr habt ja am Wochenende 5-1 gegen den SSV Ulm gewonnen. Erstmal, wie hast du das Spiel gesehen? War das Ergebnis vielleicht einen Ticken zu hoch oder wie auch bist du zufrieden mit der Ausbeute der englischen Woche?
Ich glaube, dass wir mit der Ausbeute der englischen Woche schon zufrieden sein können. Klar wäre schon noch ein bisschen mehr drin gewesen mit dem verlorenen Spiel gegen Viktoria Köln. Aber ich glaube gerade, dass wir in Verl Moral bewiesen haben, dass wir dann jetzt hier zu Hause nochmal gut nachgelegt haben, ergebnistechnisch zumindest, kann man da schon zufrieden sein. Ja, was jetzt das Spiel an sich angeht, glaube ich, hätten wir schon noch ein bisschen souveräner und deutlicher auftreten können. Am Ende haben wir bei 5-1 gewonnen. Da kann man jetzt eigentlich nicht viel meckern. So, also ich glaube, wir können im Großen und Ganzen schon zufrieden sein.
Wenn man mal schaut, ich glaube, die Ulmer Spatzen, die zwitschern gar nicht mehr. Hin- und Rückspiel, 10-1 Tore, das ist eine Wucht. Warum macht euch Ulm so viel Spaß?
Ich kann es gar nicht sagen. manchmal hat man einfach Mannschaften, die einem liegen. Ob es jetzt Ulm war, die uns so liegen, oder ob es einfach dann auch Zufall war, dass es zweimal so geknallt hat in den Spielen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber uns freut es natürlich, wenn wir so gerade zu Hause den Fans was zurückgeben können.
Ja, zur Einordnung, ich mache jetzt mal den Tommy. Die Folge nehmen wir heute am 14. April um 10 Uhr auf, also Dienstag, 3 Tage nach dem Spiel. Du standest ja jetzt nach ein paar Spielen mal wieder in der Startelf gegen Verl. Aus meiner Sicht warst du einer der Gamechanger beim 2-1. Das war 3 Tage vor dem Ulm-Spiel, der 2-1-Sieg. Wie hast du auch diese Woche erlebt oder auch seitdem du warst ja ganz kurz raus mit einer Innenbandverletzung. Wie war das für dich?
Ja, erstmal verletzt zu sein ist natürlich nie schön, weil du immer das Gefühl hast, eigentlich will ich der Mannschaft weiterhelfen, aber ich kann es gerade nicht. Und dann war es natürlich für mich persönlich sehr schön, wieder im Kader zu sein, schon gegen Viktoria Köln, und dann auch gegen Verl wieder Einsatzzeit zu kriegen. Und dann freut es natürlich sehr, wenn man der Mannschaft irgendwie weiterhelfen kann, egal wie. Und wenn du das so gesehen hast, freut es mich natürlich sehr, dass ich irgendwie einen Teil dazu beigetragen habe, dass wir das Spiel drehen konnten. Ich glaube aber einfach, dass wir gegen Verl eine unglaubliche Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Das waren auch zwei Gesichter, erste Halbzeit und zweite Halbzeit, die wir da gezeigt haben. Ist dann aber auch nicht so leicht, gegen so einen Gegner den Schalter umzulegen und dann so nachzulegen in der zweiten Halbzeit. Das haben wir schon gut gemacht. Ja, wie gesagt, freue mich sehr, wenn ich da der Mannschaft irgendwie behilflich sein kann.
Ja. Ich war ja auch selber vor Ort und man hat auch gemerkt, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel war, drumherum und auch, glaube ich, auf dem Feld. Wie nimmst du diesen Druck wahr im Aufstiegsrennen? Die Konkurrenten punkten ja jetzt wirklich da die Top 5 sehr konstant. Was macht das mit dem Kopf? Wie siehst du das Aufstiegsrennen momentan?
Ja, Druck ist, glaube ich, ganz normal. Im Fußball, damit muss man umgehen können, wenn man das beruflich macht, sage ich mal. Gerade wenn du bei so einem großen Verein wie Hansa spielst, dann hast du einfach jedes Spiel Druck, weil du eigentlich auch als Verein jedes Spiel gewinnen willst und auch eigentlich kannst. So, da spürst du halt mehr Druck. Und jetzt das Aufstiegsrennen, klar, alle Mannschaften punkten oben, aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, das wissen wir, und das sind nun mal die nächsten Spiele. Wenn wir die gewinnen, dann sind wir mit in der Verlosung dabei, und ja, da brauchen wir uns jetzt keinen Druck machen und auf die anderen Mannschaften schauen, sondern müssen uns auf uns konzentrieren und da irgendwie versuchen, unsere Punkte zu holen.
Das hört sich alles schon so super reif an. Wenn man nochmal überlegt, du bist jetzt 23, auch noch 2 Jahre jünger als ich, sonst werde ich ja hier auch immer als junger Dachs abgestempelt. Bist verheiratet, hast 2 Kinder, nun ist dieses Aufstiegsrennen so spannend. Ich glaube, ja, der Topf mit Nudeln, das Wasser kocht da schon langsam über in der dritten Liga, wenn man mal so ein bisschen guckt. Wie machst du das, dass du dann mit so einer Ruhe und allgemein auch in der Mannschaft, da sind ja mehrere junge Hüpfer, dass ihr da dann einfach die Ruhe bewahrt und einfach auf den Platz geht und sagt, ja, wir spielen jetzt unser Ding hier einfach runter?
Ja, ich glaube schon, dass so eine gewisse Anspannung immer mit dabei ist. Also jeder ist irgendwie aufgeregt, angespannt, nervös, das gehört auch irgendwie dazu. Es wäre schlimm, wenn es nicht mehr so wäre. Dann müssten wir, glaube ich, alle einen anderen Beruf ausüben. Also jeder weiß, worum es geht, was das für den Verein bedeutet. Und deswegen ist natürlich Anspannung da. Aber jeder weiß auch, wie gut wir sind, wie breit unser Kader ist, wie gut jeder Einzelne von uns ist. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Mix aus Angespanntheit und Selbstvertrauen.
Ja, ich höre es auf jeden Fall raus, dass bei dir die zweite Liga ein großer Traum ist. Wie groß ist denn der Traum?
Ja, also einfach schon gesagt, am Anfang, dass für mich hier zu spielen bei dem Verein schon der Traum ist, und dann noch mit diesem Verein aufsteigen zu können, die Möglichkeit zu haben, ist natürlich super. Also da gibt es wenige Sachen, die geiler sind in der Karriere, sag ich mal, als aufzusteigen mit seinem Herzensverein. Und wenn das dieses Jahr klappen sollte, würde ich mich sehr freuen.
Ja, diesen Traum hat man ja auch immer als kleiner Fußballer, Ben, ne? Auch wir damals, jung gestartet, hatten denn so einen Traum vielleicht auch mal, hat vielleicht nicht so geklappt, aber...
Du.
Jetzt sitzen wir ja wenigstens hier, ne?
Liebe Grüße an all die Amateurfußballtrainer da draußen. Auch Kreispokal kann was Geiles sein.
Was geht bei Hansa?
Gucken wir mal auf die Tabelle. Hansa aktuell mit 59 Punkten auf dem 5. Rang. Osnabrück marschiert vorne weg mit 67 Zählern. Hat sich am Wochenende durchgesetzt im Topspiel gegen Energie Cottbus. Jonas, euch fehlt ein Punkt auf den Relegationsplatz. Es ist super eng. Was denkst du denn, wie viele Punkte muss man haben, um aufzusteigen? Man sagt ja immer so, es gibt so eine Grenze, so mit 70 Punkten musst du einfach aufsteigen. Das könnte ja in dieser Saison super, super eng werden und sogar dazu führen, dass man mit 70 Punkten eben nicht aufsteigt. Novum, wie bewertest du die aktuelle Tabellensituation?
Ja, ich habe es vor der Saison, hätte ich auch gesagt, 70 Punkte reichen auf jeden Fall, um hochzugehen. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, weil einfach oben die Mannschaften konstant alle punkten, hast du ja schon gesagt. Ja, jetzt am Ende schauen, was reicht an Punkten. Ne? Also wir hoffen natürlich, dass die einen oder anderen noch Punkte liegen lassen und wir unsere Punkte holen. Am Ende spielen wir auf Platz 1, Platz 2 oder halt auch Platz 3, wenn es sein muss. Ja, und da wollen wir so viele Punkte wie möglich sammeln, dass es dann am Ende reicht.
Ja, ich habe mal geschaut in Statistik. Das war die Aufstiegssaison von Hansa 2010, 2011. Da hat Braunschweig damals 85 Punkte gehabt als Tabellenerster. Und Hansa war, glaube ich, bei 78 Punkten als Tabellenzweiter. Also so, glaube ich, wird es jetzt nicht so doll. Aber man sieht manchmal, wie krass auch manche Aufstiegsrennen schon in der Vergangenheit waren. Ja, kommen wir generell mal zu deiner Laufbahn. Als kleiner Junge hast du ja schon erzählt, dass deine Anfänge in Bargeshagen waren. Wie wurdest du da von Hansa überhaupt entdeckt?
Ja, also es war, Hansa hatte ja damals so einen Talentepool, sag ich mal, haben dann gescoutet, wenn man das schon so nennen kann in dem Alter.
War das damals noch Günther Schulz als
Günther Schulz, als, genau. Ja. Mhm. Dann war hier, glaube ich, so zweimal die Woche Training bei Hansa und sonst hat man halt in seinem Dorfverein gespielt. Und da hat sich so nach und nach so eine kleine Truppe ergeben, sage ich mal, von Hansa. Und dann, kam man, glaube ich, hier zur F-Jugend, dann die erste Hansa-Mannschaft, kam dann aus verschiedensten Vereinen Spieler zusammen und haben dann so eine Mannschaft gebildet. Und da war ich dann von Anfang an auch mit dabei.
Ja, Günther Schulz zur Einordnung ist ein Nachwuchstrainer bei Hansa gewesen, der früher die kleinsten Talente immer in Ausschau gehalten hat. So war es auch damals bei mir. Also ich habe auch eine kleine Hansa-Vergangenheit, aber muss jetzt nicht größer erwähnt werden.
Ist das aufregend.
das war damals nur F- und E-Jugend. Also so weit hat es nicht gereicht. Ja genau, du bist ja bis 2017 dann im Hansa-Nachwuchsleistungszentrum gewesen. Wie kam damals der Wechsel zu Hertha BSC zustande? Du warst auch, glaube ich, damals bei Hertha auch U20-Nationalspieler geworden. Wie ist das damals von Rostock nach Berlin vonstatten gegangen?
Also ich habe damals ja noch bei Hansa U15 Regionalliga gespielt und da haben wir eigentlich ein ganz gutes Jahr gespielt und irgendwann, das lief dann glaube ich auch über meine Eltern, kam dann meine Eltern auf mich zu und gesagt, ja, pass auf, hier Zecke Neuendorf auch an der Hertha BSC, der war damals Trainer von der U16. Ja, der ist aber zugekommen, hat gesagt, ja, wollen wir uns mal zusammensetzen, wollen ein bisschen reden, finden das interessant mit Jonas und wollen da irgendwie was machen. Und dann haben die mich eingeladen, Hertha, nach Berlin. Ich sollte mal alles mal angucken, das Gelände, die Mannschaft und war für mich ganz schnell klar, ich will den Schritt machen nach Berlin, weil Hertha damals einfach vor allem in unserem Jahrgang so ein bisschen das Nonplusultra war in Deutschland und da wollte ich einfach nichts unversucht lassen und den Schritt wagen, ganz zum Verzweifeln meiner Mutter.
Ja, wie war das denn so als 15-jähriger Bub? Ihr kommt hier aus der Umgebung, aus Rostock und dann geht's ins große, abgespacede Berlin. Wie war das für dich? Wie musstest du dich umstellen? Du hast ja sicherlich da irgendwie im Internat gewohnt. Wie hast du das alles wahrgenommen? Aus dem kleinen, beschaulichen Rostock an der schönen Ostsee in die große, wilde Hauptstadt.
Es war schon verrückt. Also es sind schon zwei verschiedene Welten. Also ich bin jetzt ganz froh, dass wir wieder in Rostock sind. Aber es war schon eine Erfahrung wert, in Berlin zu sein. Also gerade im Internat habe ich dann sehr schnell gelernt, auch selbstständig zu werden. Dann ist halt nicht mehr Hotel Mama so, dann musst du selber Wäsche waschen, dann kümmerst du dich um deinen eigenen Haushalt, sag ich mal, auch wenn es nur ein Zimmer ist. Aber es musst du ja dann trotzdem irgendwie in Ordnung halten. Und also mir persönlich hat es, glaube ich, ganz gut getan.
Würdest du sagen, wir haben ja jetzt auch schon gesprochen, was du in deinem Alter schon alles erreicht hast, auch privat, dass sich dieser frühe Auszug, sag ich mal, aus dem Elternhaus auch irgendwie geprägt hat? Was war so das Entscheidende, was du mitgenommen hast, was du gelernt hast für dich?
Ich glaube schon, dass das ein bisschen meinen Charakter auch beeinflusst hat und meine Selbstständigkeit so, ob es jetzt ausschlaggebend dafür war, dass ich jetzt bereits zwei Kinder habe und eine Frau, das weiß ich nicht genau, aber kann schon sein. Ja, was ich mitgenommen habe, ist, dass die Schulzeit ohne Eltern auf jeden Fall ein bisschen entspannter war. dass da nicht jeder dir über die Schulter guckt, ob du jetzt jede Hausaufgabe machst oder ja, deine Aufsätze schreibst und so, das war schon ganz gut.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Ja, du hast ja bei Hertha auch so deinen Weg gemacht. Hast ja, wie gesagt, das Bundesliga-Debüt haben wir schon angesprochen. Hast auch unter wirklich absoluten Trainergranaten wie Bruno Labbadia, Felix Magath und Jürgen Klinsmann sogar trainiert. Was konntest du denn aus den Begegnungen damals mitnehmen für dich persönlich, auch sportlich?
Ja, ich habe das damals gar nicht so realisiert. Jetzt so im Nachhinein, wenn man das so erwähnt, dann ist das schon krass, unter welchem Trainer man trainiert hat. Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Bruno Labbadia sind da schon sehr, sehr große Namen. Ich habe einfach damals versucht, so viel wie möglich aufzusaugen. So von Spielern, von Trainern, von ganzen Stuff. Alles mitzunehmen, was man so kann. Und hoffe, das hat so gut wie möglich auch geklappt.
Nun gab es diesen einen Bundesliga-Einsatz, Sami Khedira, mit dem hast du dann abgeklatscht, ein Weltmeister geht vom Platz. Der junge Jonas Dürkner rennt da mit großen Ambitionen und viel Freude, Mut und Aufgewecktheit auf den Platz. Warum ist am Ende vielleicht kein zweiter Bundesliga-Einsatz zustande gekommen?
Gute Frage. Meines Wissens nach war es, glaube ich, der letzte Spieltag in Sinsheim. Und ja, dazwischen lag auch eine ganze Vorbereitung, lagen viele Vorbereitungsspiele. Und dann hat es einfach in dem Kader, den Hertha dann hatte, nicht gereicht, um oben irgendwie weiter anzuklopfen. Ich war dann ab und zu nochmal im Trainingskader, dann die Trainingsmannschaft aufgefüllt, wenn mal jemand gefehlt hat oder auch mal so mittrainiert. Aber den richtigen Schritt in die erste Mannschaft, dafür hat es dann einfach nicht gereicht. Und dann habe ich auch im Jahr darauf den Schritt dann weggemacht.
Ja, und ein Jahr später, nachdem du ja deinen Bundesliga-Einsatz hattest, bist du dann nach Altglienicke gewechselt in die Regionalliga. Wie ich so vorher hörte, hattest du damals die Wahl, entweder nochmal irgendwie ein halbes Jahr bei Hertha bleiben oder doch zu einem ambitionierten Regionalligisten. Wie hast du den Schritt damals gesehen? Hast du das auch damals als damals noch jüngerer Spieler vielleicht auch als Rückschritt erstmal gesehen, den du vielleicht machen musstest, um deine Karriere nochmal anzukurbeln dann?
Ja, ich glaube genau das war es. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich wollte einfach einen nächsten Schritt machen. So, ich hätte auch gern was in Richtung dritte Liga gemacht. Das hat aber damals auch nicht geklappt. Und dann habe ich einfach gesagt, für mich, ich will nicht mehr in dieser zweiten Mannschaft spielen. Dieses Pendeln von erster Mannschaft, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Dann hast du sehr viel Fluktuation so innerhalb der Mannschaft auch, weil dann halt Spieler von oben runterkommen oder auch von unten. Habe ich gesagt, ich will in der Männermannschaft spielen. Ich will mich da durchsetzen und Regionalligaspiele sammeln und habe dann den Schritt gemacht.
Ja, nach zwei Spielzeiten bei der VSG, wo gerade übrigens Damian Rosbach ja auch aktiv ist, alter Podcast-Haudegen hier bei Nachspielzeit, war schon zweimal zu Gast als einziger Gast bei uns. Liebe Grüße da auch nochmal zu dir, Rossi. Bist du dann zum FC Hansa zurückgekehrt? Wie groß war die Nachricht im Hause Dürkner? Deine Eltern leben ja weiter hier in der Region auch die ganze Zeit und bei deinen Verwandten, dass du jetzt wieder nach Hause kommst.
Ja, die Freude war natürlich riesig. Ne? Also ich war damals mit meiner Frau gerade im Urlaub, da haben wir den Vertrag unterschrieben auf dem Balkon, schön bei 30 Grad in der Sonne.
Wo?
Da waren wir auf Rhodos, ja. Und dann haben wir es natürlich so schnell wie möglich auch meinen Eltern gesagt. Und ja, die Familie von meiner Frau kommt ja auch aus Rostock. Die war natürlich auch sehr erfreut, gerade weil ja dann auch das Enkelkind schon da war, das erste. Ja, also für uns beide war das sowohl sportlich als auch familiär einfach ein Jackpot. Ja.
Mit griechischem Wein zurück nach Rostock.
Ja, nicht schlecht. ja, auf jeden Fall, du hast es ja schon angerissen, dass du zweifacher Vater bist. Ist denn dein älterer Sohn Oskar, ist das, glaube ich, der ist jetzt, müsste 2,5 Jahre sein. Jagt er auch schon den Ball hinterher?
Ja, der ist auch sehr, sehr fußballverrückt. Ja, also meine Frau hat es nicht leicht, damit da irgendwann zukünftig vielleicht 3 Fußballer zu Hause. Bei uns fliegen momentan die Bälle durchs Wohnzimmer. Wir haben schon so kleine Klapptore gekauft, die dann immer aufgestellt werden. Ja. Er ist Linksfuß übrigens, hab ich für gesorgt.
Sehr immer viel passiert. Immer wichtig.
Nee, also der ist schon, hat schon viel Spaß am Fußballspielen. Ist auch sehr begeistert immer im Stadion dabei, dann nach dem Spiel auf dem Platz unten. Also der hat schon Spaß daran.
Ja, manchmal, man sieht das ja auch so, keine Ahnung, wenn man mal bei Instagram irgendwie durchscrollt oder so, da stößt man ja manchmal auf diese Videos, wo Väter dann richtig viel Gas geben, richtig früh anfangen, irgendwie ihr Kind zu trainieren. Linksfuß ist ja immer viel wert. Bist du da auch irgendwie hinterher, dass du dich vielleicht später irgendwie mal in der Trainerrolle siehst beim Nachwuchsfußball? Willst du deine Jungs da weit voranbringen?
Also ist natürlich sehr freundenswert gelogen, wenn ich sage, ich finde es jetzt doof, wenn sie Fußball spielen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie Fußball spielen. Aber ich habe auch schon, ganz oft gesagt, und das meine ich auch so, ich würde mich auch freuen, wenn sie was anderes machen, weil ich auch einfach weiß, ja, was der Fußball für ein Geschäft sein kann teilweise. Und dann freue ich mich, wenn sie das machen, womit sie glücklich sind. Und wenn das Handball ist oder Klavier oder was weiß ich, dann sollen sie das machen.
Ja, Fußball und Geschäft, das ist eine gute Überleitung, die du hier auch schaffst. Wenn man mal so ein bisschen nachforscht, dann sieht man ja, du bist bei der gleichen Berateragentur wie Ryan Naderi, der ja nun den großen Wechsel gemacht hat zu den Glasgow Rangers. Laurent Burkhardt ist ja auch dein Berater mit. Den hatten wir auch schon zu Gast hier bei Nachspielzeit. Auch an der Stelle wieder liebe Grüße. Wie siehst du das? Wie ist der Austausch mit Laurent? Wie viel Aktien hatte er daran, dass du wieder zurück nach Rostock gekommen bist? Und wie läuft es aktuell in dem Hause?
Ja, ich glaube sehr gut. Laurent kann sich, glaube ich, gerade nicht beschweren, wenn er gerade Ryan für ein paar Millionchen nach Glasgow gebracht hat. Also Laurent ist, von mir auch erstmal liebe Grüße, Laurent. Ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Berater. Ich habe ja vorher auch schon ein paar Berater, sag ich mal, mitgemacht und bin sehr glücklich bei Laurent. Also der macht einen richtig guten Job und war maßgeblich auch daran beteiligt, dass ich wieder nach Rostock gekommen bin.
Ja, das hatte er hier auch im Podcast erwähnt, dass er damals bei dir das Potenzial gesehen hatte für mehr als mindestens Regionalliga. Ryan Naderi war ja schon das Stichwort. Wie verfolgst du denn das, was Ryan gerade in Schottland macht? Er ist, glaube ich, leider gerade ein bisschen verletzt, droht ein bisschen doch ein paar Wochen auszufallen. Aber wie schaust du darauf, wie die ersten Monate von ihm da verlaufen sind?
Ja, wir haben ab und zu mal auch geschrieben, Ryan und ich. Klar verfolgt man das. Also ich bin sowieso einer, der abends dann irgendwie auf der Couch sitzt und dann bei Kicker so alle ehemaligen Mitspieler mal durchscrollt und guckt, was die so machen. Ich gucke dann schon, wie Ryan gespielt hat, ob er gespielt hat, ob er getroffen hat und so. Guck mir die Highlights an, wenn er trifft. Da bin ich schon interessiert.
Ja, nun hat das ja hier natürlich alle bewegt, dieser Wechsel. Nicht nur hier, sondern auch in der ganzen Nation, in ganz Fußball-Europa, würde ich sagen. Wie ist das bei euch in der Kabine? Nun habt ihr ja selbst ordentlich was zu tun in der dritten Liga, aber sitzt man da auch nochmal zusammen und sagt, boah, guck mal, Ryan hat genetzt am Wochenende, starkes Stück, oder ist das gar kein Thema?
Doch, klar. Also ich glaube, dass sich jeder damit so ein bisschen beschäftigt, was Ryan gerade so macht. Ich meine, da hatten wir ja als Mannschaft, klar, Ryan ist der Spieler, der jetzt gewechselt ist, aber wir hatten als Mannschaft ja auch unseren Anteil daran, dass Ryan so performen konnte. Und dann ist es naheliegend, dass man sich damit beschäftigt, was der Junge jetzt gerade so macht.
Ja, Fußball, Fußball, Fußball. Du hast schon gesagt, du musst ein bisschen aufpassen bei deiner Frau, dass sie nicht bald drei Fußballer zu Hause rumsitzen hat. Du sagst, du scrollst dann auch nochmal am Handy und scrollst alles durch. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Wie sieht's privat aus? Wie schaltest du so nach Einheiten und Spielen ab im Familienleben? Hast du da überhaupt noch Zeit neben dem Fußball?
Ja, also für mich ist schon mein Auffangbecken so meine Familie. Also wenn ich irgendwie mal ein schlechtes Spiel habe oder schlecht gelaunt vom Training komme und dann flitzt mir Oskar zu Hause in den Arm und sag, Papa, endlich bist du zu Hause, das, dann hast du den Rest vergessen. Also das ist einfach schön. Und darin gehe ich dann auch auf im Vatersein, sag ich mal. Und ja, das macht dann schon Spaß, wenn man dann vom schlecht gelauten Training zum, weiß nicht, zum Turmbauen kommt oder zum Autospielen. Das ist dann, schon cool.
Ja, die Familie ist auch mal so ein wichtiges Stichwort. Deine Eltern haben ja eine Sommerrodelbahn, glaube ich, in Bad Doberan, sind Inhaber. Schafft ihr das da ab und zu mal hin, in den warmen Monaten mal eine Fahrt zu machen? Habt ihr da freien Eintritt? Wie ist das?
10er-Karte ist gekauft.
Ja, also freien Eintritt haben wir schon. Ja, also erstmal ein bisschen Werbung hier jetzt in eigener Sache. Nee, also Oskar hat schon Spaß dran. Also ich bin als Kind auch sehr, sehr viel gerodelt und gefahren. Das macht schon Spaß. Und Oskar hat natürlich auch jetzt das Alter, dass er da gerne mal nach der Kita oder so dann auf die Rodelbahn geht und da ein bisschen Spaß hat. Da, ja, da sind wir schon ab und zu mal vor Ort.
Wie sieht's aus? Was ist der Bahnrekord?
Oh, ich glaube, ich habe den schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall über 40 km/h, das weiß ich.
Setz dich da nochmal ran, juckt das da an den Finger?
Mir brauche ich auf jeden Fall noch einen schweren Beifahrer, der mir ein bisschen Geschwindigkeit mitgibt.
Ja, Johannes, wir können ja mal im Terminkalender gucken, wann wir Zeit haben. Jonas, ich hole meine Rennhandschuhe raus und dann geht's los.
Machen wir so.
Machen wir Selbsttest. Ne?
Wunderbar.
Hast du denn da eigentlich früher auch selber immer vielleicht so mini gejobbt oder so bei deinen Eltern? Immer ausgeholfen?
Ausgeholfen, ja. Ja, doch schon. Also nicht, also andere Familienmitglieder haben mehr geholfen, einfach aus zeitlichen Gründen. Wenn ich jetzt Training hatte oder so, dann konnte ich natürlich nicht einspringen. Aber wenn es ging und wenn es notwendig war, dann hilft man schon mal aus, dann klar.
Deine Eltern sind ja sicherlich auch regelmäßig bei den Heimspielen. Sind sie denn auch Hansa-Mitglied?
Mitglied, Dauerkarteninhaber, ja, die sind eigentlich jedes Heimspiel dabei, fahren auch, wenn sie Zeit haben, jetzt geht da die Saison gerade wieder los mit der Rodelbahn, dann ist es vielleicht ein bisschen schwer, aber im Winter fahren sie dann auch oft auswärts, also die sind schon oft dabei.
Ja, Familie scheint dir sehr wichtig zu sein, das hast du ja jetzt auch mehrfach betont, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, Dezember 2024 kann man natürlich nicht irgendwie ganz ausblenden, letztes Spiel vor Weihnachten, 22. Dezember, Abendspiel, eigentlich alles perfekt, schönes Weihnachten steht bevor und dann schwere Knie- und Kieferverletzung. Das sah wirklich, ich glaube, wir waren auch im Stadion, es gab diesen Zusammenprall, du bist da zu Boden gegangen und wir haben sofort gesagt, oh, das sah überhaupt nicht gut aus. Und ja, die Diagnose kam ja dann auch, warst lange verletzt, schwer verletzt, dann auch noch um Weihnachten rum. Wie war das für dich und wie hast du dich zurückgekämpft? War die Familie da auch ein wichtiger Faktor und war es vielleicht gut, dass alle jetzt hier in der Region waren?
Ja, erstmal war das natürlich nicht schön, wenn du kurz vor Weihnachten eigentlich gerade eine Phase hast, die ja gar nicht besser hätte sein können, mannschaftlich, sowohl mannschaftlich als auch persönlich. Bei mir lief es ja eigentlich gerade ganz gut. Und dann hast du so eine Verletzung, die einen dann schon ein bisschen zurückwirft. Und da hat es sehr gut getan, dass ich hier meine Familie hatte. Ja, meine Kinder zu Hause, meine Frau, die mich dann aufgefangen haben. Ich habe mit meinem Therapeuten Tobi Hamann, auch liebe Grüße, habe ich auch viel gesprochen, viel Zeit verbracht. Und der hat auch gesagt, er hatte schon Patienten ohne Familie, die waren dann zu Hause, haben die Zeit alleine verbracht. Und das ist dann für den Kopf schon nicht so leicht.
Also da muss man auch nochmal kurzer Einwurf, man muss glaube ich sagen, Tobi Hamann wird hier, glaube ich, in jeder Folge erwähnt und alle Leute haben nur Positives für Tobi Hamann, Physiotherapeut, der auch mit dem FC Hansa zusammenarbeitet, muss man vielleicht dahingehend auch nochmal sagen. Ich glaube, da muss man auch nochmal nachgehen. Tobi, mach dich schon mal bereit, wir greifen da bestimmt auch nochmal an, dass du vielleicht mal im gelben Sessel Platz nimmst. Ja, schwierige Zeit. Du hast gesagt, du bist vorangegangen, hast dich in die Mannschaft gespielt, warst einfach ein wichtiger Faktor auch fürs Team. Dann wirst du so ausgebremst, auch für so eine lange Zeit. Wie war das für dich? Konntest du überhaupt die Füße stillhalten dann auf der Couch? Du warst ja wirklich ausgebremst. Was hast du in der Zeit gemacht?
Ja, ich, also relativ wenig, weil ich ja einfach auch an die Couch gebunden war. Also ein bisschen, ich habe wochenlang Schiene tragen müssen, auf Krücken laufen müssen. Da hat meine Frau sehr viel übernommen, mir ein bisschen den Rücken freigehalten. Ja, und dann wurde es nachher immer besser. Dann konnte ich wieder gehen normal, dann konnte ich nachher immer wieder anfangen, ein bisschen was zu machen, so Kraftsport, laufen. Ja, und dann denkst du eigentlich, also bei mir war das so, ich habe dann immer von Woche zu Woche gedacht, so, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich das machen. Und dann ja, zieht man sich so an den kleinen Dingen wieder hoch und versucht dann, ja, so gut es geht, positiv zu bleiben.
Heute bei Hansa.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Kämpfer, ne? Also nach einem absolut großen Kämpferherz. Das zeigst du ja auch auf dem Platz beim FC Hansa. Du bist ja jemand auch, der viele mutige Bälle spielt, aus dem Mittelfeld heraus, gerne auch mal nach vorne, progressiv, wie man gerne sagt. Wie siehst du denn deine Rolle momentan beim FC Hansa? Du hast ja, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, warst jetzt mal wieder in der Startelf. Es pendelt momentan so ein bisschen in der Rückrunde. Wie siehst du deine Rolle momentan?
Ja, ich glaube, dass wir einfach einen sehr, sehr breiten Kader haben mit sehr viel Qualität und Potenzial. Und da ist jeder irgendwie, jeder hat so seine Rolle, die er einnehmen muss und auch zu akzeptieren hat. So. Und ja, da versucht jeder in seiner Rolle das Beste zu geben. Und wenn meine Rolle die ist, ab und zu spielen und ab und zu vielleicht aber nicht zu spielen. Gerade in englischen Wochen wird ja auch manchmal viel rotiert. Ja, da versucht man die so gut es geht auszufüllen.
Wie sieht das aus? Nun haben wir schon darüber gesprochen, dass Hansa halt diesen breiten Kader hat. Und wenn man mal überlegt, ab und zu sitzen da Leute auf der Bank, wovon andere Drittligisten dann träumen, so eine Qualität im Kader, in der Startelf zu haben. Wie läuft das ab bei euch im Team? Stellt ihr eure eigenen Wünsche in den Hintergrund? Klappt das so gut? Klappt das bei jedem? Wie läuft die Kommunikation einfach ab, dass die Leute dann einfach auch Ruhe bewahren und dass da kein Stress, keine Hektik reinkommt?
Ja, ich glaube, es ist einfach schon bei der Kaderzusammenstellung sehr wichtig, dass du so auf die Charakter der Spieler so ein bisschen guckst, was es so für Charakter sind. Und da haben wir einfach dieses Jahr eine unglaublich gute Mannschaft zusammen, die, wo keiner irgendwie Stunk macht, wenn er mal nicht spielt, sondern eher supportet und unterstützt. So, und ja, es macht schon sehr viel Spaß. Also da können wir, muss man schon sagen, von der Bank nachlegen, wie, glaube ich, kein anderer Drittligist, ohne Leistungseinbußen. Und das ja, ist schon eine enorme Qualität.
Ja, gucken wir mal alleine aufs Mittelfeld. Marco Schuster, Kenan Fatgötsch, Benno Dietze, Sadie Harenbrock und. Man kann da ja immer weiter aufzählen quasi. Wie läuft das ab im Team? Gibt es denn da Gespräche vor Spielen, wo klar erklärt wird, warum sich der Trainer jetzt in diesem Moment dafür entscheidet, für diese personelle, also für die Leute, die dann im Endeffekt spielen? Und wie bekommt man das mitgeteilt, ob man jetzt spielt oder nicht? Und werden da noch Ideen, Hinweise und Kommentare mitgeliefert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also letztendlich ist es ja immer eine Trainerentscheidung, wer spielt und wer nicht spielt. Und rein theoretisch muss der Trainer ja auch nicht sagen, warum es so ist, sondern einfach seine Entscheidung. Am Ende haftet ja der Trainer dafür auch, wenn es nicht läuft, sag ich mal. Und ist dann der Erste, der meistens die Koffer packen muss. Aber ich glaube, dass unser Trainer da ein ziemlich gutes Händchen für hat, so einfach, welche Knöpfe er drücken muss, mit wem er gerade mal so sprechen muss. Gerade wenn er vielleicht rausrotiert wird aus der Startelf oder auch wenn einer reinrotiert wird, dann nimmt er sich die Spieler meistens mal ein bisschen zur Seite und redet mit denen. Und ich glaube, dass es bisher auch ganz gut geklappt hat. Ja.
Vielleicht auch ganz interessant, nun hat Johannes vorhin schon aufgezählt, unter wem du schon alles trainiert hast. Pal Dardai, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Bruno Labbadia. Jetzt ist Daniel Brinkmann ja auch noch am Anfang seiner Trainerkarriere im Profibereich, der FC Hansa, so sein erster richtiger Profiverein. Wie nimmst du ihn wahr im Gegensatz zu den anderen Trainern, unter denen du schon trainiert hast, und was macht ihn vielleicht aus?
Ja, ist jetzt schwierig zu vergleichen, weil unser jetziger Trainer, mit dem habe ich ja tagtäglich zu tun. Die anderen Trainer, das war ja immer so sporadisch, sage ich mal. Und dann habe ich die ja auch im Spielalltag quasi nicht erlebt, sondern nur im Trainingsalltag. Ja, also ich kann schon sagen, dass unser jetziger Trainer das sehr, sehr gut macht, auch in seinen jungen Jahren, weil er wahrscheinlich auch einfach schon Erfahrung als Spieler selbst gesammelt hat und weiß, welche Automatismen wichtig sind, was vielleicht auch den Spielern wichtig ist. Und ja, da drückt er momentan schon die richtigen Knöpfe bei uns.
Ja, die richtigen Knöpfe muss er dann ja auch im Endspurt drücken. Jetzt sind es noch 5 Spiele. Ihr habt da Gegner, also man meint, dass ihr von allen Top 5 Mannschaften das leichteste Programm habt, auf dem Papier gesehen. Wie siehst du denn das Programm?
Ja, das ist immer ein bisschen trügerisch, muss ich sagen. Auf dem Papier, hast du ja gesagt, ist es so ein bisschen das leichteste Programm. Nichtsdestotrotz ist es in der dritten Liga, ist ja kein Spiel so richtig leicht. Haben wir, glaube ich, auch schon oft gesehen, dass große Mannschaften, sag ich mal, vermeintlich große Mannschaften in der Liga gestolpert sind gegen kleinere Mannschaften. Und das darf uns jetzt in der entscheidenden Phase nicht mehr passieren. Da müssen wir einfach gucken, dass wir im Kopf klar bleiben, dass wir da jetzt nicht irgendwie jemanden unterschätzen. Stichwort jetzt vielleicht nächste Woche Schweinfurt, ist ja vermeintlich, sag ich mal, eine Pflichtaufgabe und ist es ja eigentlich auch, aber trotzdem muss man das Spiel erstmal gewinnen, weil man ja nicht irgendwie mit einem 3-0 reinstartet, sondern es steht am Anfang 0-0 und dann entscheidet sich die nächsten 90 Minuten, wer das Spiel gewinnt. Und ja, da geht es dann einfach darum, alles auf dem Platz zu lassen, was man hat und dann die 3 Punkte mitzunehmen. Ja, also es wird nicht leicht, egal welche Mannschaften irgendwie vor uns stehen.
Schweinfurt ist vielleicht ein gutes Stichwort. Schweinfurt steht ja schon als Absteiger fest, konnten sich nicht behaupten in der dritten Liga. Wie schwierig ist das denn für euch als Team, wenn ihr gegen ein Team spielt, was schon als Absteiger feststeht, die können jetzt ja quasi eigentlich frei aufspielen, vielleicht auch nochmal was Verrücktes machen, was Formation, Taktik und Personal angeht. Kann man sich da überhaupt so richtig, richtig vorbereiten oder verspürst du da auch, dass da irgendwie was anders ist?
Vorbereiten kann man sich schon, weil ich jetzt nicht glaube, dass das Schweinfurt alles über den Haufen werfen wird. Die werden schon an ihrer Spielanlage weitestgehend festhalten. Dass da jetzt ein bisschen der Druck raus ist, weil die vielleicht schon abgestiegen sind, das ist, denke ich, klar. Und dass da vielleicht eine Mannschaft auf uns zukommt, die ein bisschen befreiter aufspielt, das kann auch sein. Trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir unsere Aufgaben erledigen und bei uns bleiben, dass wir dann besser sind als Schweinfurt.
Ja, als so eine Mannschaft schleppst du ja auch lange diesen Rucksack mit dir. Wann steigst du denn ab? Wann kommt der Zeitpunkt? Ja. Und noch zur Einordnung nach Schweinfurt sind ja noch die Gegner Jan Regensburg, Alemannia Aachen, VfB Stuttgart 2 und erster FC Saarbrücken, alle, die hinter Hansa stehen. Wobei bei Aachen man sagen muss, dass sie mit zu den besten Rückrundenteams gehören. Glaube, das wird auch mit so die schwierigste Aufgabe, ne? Dann in Aachen in 3 Wochen, glaube ich.
Ja, in Aachen. Ich habe noch nie in Aachen gespielt, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ist einfach ein cooles Stadion, eine coole Atmosphäre und wie gesagt, jedes Spiel wird nicht leicht, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, gerade in Aachen, die ja spielen jetzt eine sehr gute Rückrunde, müssen wir schon abliefern, damit wir da was mitnehmen.
Ja, coole Atmosphäre, wenn man mal ganz weit zurückblättert, du hast gesagt, der FC Hansa ist ja irgendwie auch dein Herzensverein, du warst selbst damals als Knirps auf der Tribüne, hast die Profis angefeuert. Hier auf dem Zettel steht, du warst sogar richtig im Fanblock auch unterwegs. Wie war das zu deiner wilden Zeit als Hansa-Ultra in Anführungsstrichen?
Ja, das hat Spaß gemacht. Ich war damals immer mit ein paar Kumpels, also auch aus der, da waren wir in der C-Jugend bei Hansa. Da war ich mit Lukas Bröker, der saß, glaube ich, auch schon mal hier auf diesem Stuhl.
Liebe Grüße, aktuell Pressesprecher beim Greifswalder FC, auch da genau. Gab es eine Folge. Also scrollt gerne nochmal zurück.
Mit Lukas Bröker, mit Raphael Bartel, der auch in Rostock hier Torwart war, jetzt mittlerweile. Also mit dem war ich da auch zusammen in Berlin bei Hertha. Und ich glaube, mittlerweile ist er in den USA. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir zusammen immer mal auf der Süd und haben Hansa angefeuert. Dann, ja. Hat das schon sehr viel Spaß gemacht, wenn man da ja so als Freunde zusammen den eigenen Verein supporten kann.
Ja, natürlich sind die Fans ja auch mal manchmal in den Schlagzeilen, positiv wie negativ. Jetzt die Unterbrechung zum Beispiel in Fair kam ja ein bisschen ungelegen. Wie schaust du denn auf solche Ereignisse, die denn euch dann vielleicht manchmal auch aus dem Rhythmus bringen?
Ja, erstmal unsere Fans sind für mich wirklich Wahnsinn, was da für ein Support auch auswärts innerhalb der Woche mitkommt. Das ist wirklich unglaublich, weil die Leute ja auch arbeiten müssen nächsten Tag. Die fahren einfach hunderte Kilometer, um uns dann Fußballspiel zu sehen, 90 Minuten, und dann fahren sie die ganzen 100 Kilometer wieder zurück. Das ist schon sehr beeindruckend. Und alles, was dann darüber hinaus passiert, sind einzelne Personen, die da vielleicht einmal ab und zu mal ausreißen. Hat nichts auf dem Fußballplatz verloren.
Wie ist das für dich? Nun gab es ja die Spielunterbrechung in Verl. Also mehrere. Und auch im Heimspiel gegen Ulm musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden, wegen des Pyrorauches, der über den Platz zog. Bringt dich das als Fußballer auch aus der Bahn? Kannst du dann, wenn das Spiel unterbrochen ist, dich gleich wieder reinfinden und einen klaren Kopf haben?
Grundsätzlich finde ich das schon cool, wenn so Pyro mal angemacht wird. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Wenn das gerade dann in der Phase ist, wo du als Mannschaft vielleicht am Drücker bist, wo du eine gute Phase hast, so Chancen generierst und hast dann irgendwie 10 Minuten Pause, ist natürlich sehr ärgerlich. Ansonsten kann man aber, glaube ich, schon den Schalter wieder umlegen. Wenn es dann weitergeht, bist du in deinem Tunnel, dann geht das Spiel weiter und dann ja, hast du jetzt nicht irgendwie wieder eine Anlaufzeit von 10 Minuten, dass du wieder ins Spiel kommst. Das ist jetzt nicht.
Ja, dann Schalter umlegen ist vielleicht auch wieder eine ganz gute Überleitung. Nun stehen die letzten Spiele an. Alle wissen, worum es geht, was auf dem Spiel steht, was der FC Hansa erreichen kann. Aus deiner Sicht, worauf kommt es speziell in den letzten 5 Spielen an und was nimmst du dir auch persönlich vor?
Ja, ich habe es, glaube ich, schon ab und zu erwähnt, dass wir einfach, wenn wir unsere Qualität auf den Platz kriegen, und unsere Dinge, die wir uns vornehmen, erledigen, dass wir dann einfach sehr gut sind und dass wir dann auch jede Mannschaft in der Liga schlagen können. Und das sollten wir uns auch für die letzten Wochen vornehmen, dass wir einfach bei uns bleiben, dass wir unsere Sachen umsetzen und ja, einfach alles in die Waagschale werfen, was wir so haben. Und wenn man dann am Ende sagen kann, wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht, dann ist es okay. Man darf sich nur nicht vorwerfen lassen, dass es dann vielleicht doch nicht alles war, was man reingeworfen hat. Und ich persönlich versuche einfach, ja, auch der Mannschaft so viel wie möglich zu geben, egal in welcher Rolle. So, natürlich freue ich mich am meisten, wenn es auf dem Platz ist. Versuche da einfach, so gut es geht, weiterzuhelfen.
War das jetzt eigentlich auch von der Mannschaft ein positives mentales Signal, dass man nach so einer Köln-Niederlage mit zwei solchen Siegen gegen Verl und auch gegen Ulm in einer dann auch kräftezehrenden Woche so geantwortet hat?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube gerade das Spiel in Verl, wo er so ein bisschen auch, was sehr richtungsweisend war, wo so ein bisschen auf der Kippe stand, hält man jetzt den Anschluss oben oder ist man vielleicht aus dem Aufstiegsrennen raus? Da war schon viel Druck drauf und ich glaube, dass wir einfach ja, Moral bewiesen haben nach einer, glaube ich, eher schlechten ersten Halbzeit, dann eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt haben und dann gegen einen Gegner wie Verl, die ja wirklich auch eine gute Saison spielen, einen Rückstand zu drehen auswärts, ist, glaube ich, nicht leicht und das hat der Mannschaft schon mal was gegeben. Ja.
Ja, wir sind also gespannt, wie das Ganze sich entwickelt in den letzten Spielen. Mit dem Live-Ticker der Ostsee-Zeitung seid ihr natürlich immer hautnah dabei, bekommt Eindrücke live aus der Arena. Und wem das alles noch nicht reicht, Podcast, Live-Ticker und das ganze Spektakel, dem lege ich natürlich noch unseren kostenlosen Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, ans Herz. Einmal wöchentlich, immer Donnerstag. Alles Spannende rund um den Koggenclub. Also klickt euch da mal durch. Da könnt ihr auch eure eigene Aufstellung irgendwie auf den Bildschirm bringen und teilen mit euren Freunden. Mal gucken, ob ihr vielleicht dann Jonas auch aufstellt. Es bleibt also spannend und interessant. Auch haben wir heute ganz viele Namen schon gehört. Interessante Namen von Wegbegleitern, ehemaligen Mitspielern und Beratern auch. Die hatten wir auch schon teils zu Gast hier bei uns im Podcast. Also klickt euch da gerne auch nochmal rein, scrollt ein bisschen runter und hört einfach mal rein und lasst euch berieseln. Jonas, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. Ich denke, da konnten wir einige spannende Einblicke bekommen, oder Johannes?
Ja, absolut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonas, dass du hier warst und wünsche dir und der Mannschaft für den restlichen Saisonverlauf ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Ne? Und dass wir vielleicht, also wir wollen ja auch, dass es alles positiv endet als Zeitung, dass wir vielleicht dann im Mai was zu feiern haben.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Jonas, bevor wir uns endgültig verabschieden, haben wir ja noch unser Ritual bei uns. Der Gast hat das letzte Wort. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, dein schönster Moment oder das, was die Leute unbedingt von dir wissen müssen, da erinnere ich ja auch gerne auch immer noch mal an Markus Kolke, der von seinem Angelschein und von seinem Moped-Führerschein gesprochen hat. Unsere stellvertretende Chefredakteurin sagt auch immer das Marmeladenrezept von der Oma. Was müssen die Leute unbedingt wissen über Jonas Dürkner oder was möchtest du den Zuhörern, Zuschauern oder wie auch immer mitgeben?
Ja, Ja, also erstmal mein schönster Moment war, glaube ich, einfach mein erstes Profitor hier bei Hansa Rostock im Heimspiel gegen Saarbrücken. Das werde ich nicht vergessen, auch wenn es kein schönes war, aber es war mein erstes und das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Und über mich wissen sollte man vielleicht, dass, ja, gute Frage, über mich wissen sollte man, dass ich jeden Tag mehr als 10 Windeln wechseln muss.
Das ist ein Kracher. Hast du eine besondere Technik?
Perfekt. Nee. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da besondere Techniken gibt. Einfach so, wie man halt eine Windel wechselt.
Also Ballverteiler wie Windelwickler.
Genau.
Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Sehr interessant auch mit dem Micha und Michael. Also liebe Grüße auch an deine Frau. Die wird sich das sicherlich ja auch anhören.
Wenn die das hört, die lacht sich kaputt.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Sagen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast in diesem ja eng getakteten Terminplan ja auch. Euch da draußen auch. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Bleibt dran, in 2 Wochen heißt es wieder Tag gesagt und herzlich willkommen. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.